Herzlich willkommen beim Buddha-Blog, dem Podcast rund um das Thema Buddhismus. Das Audioformat für Interessierte und solche, die sich von der Lehre des großen Lehrers angezogen fühlen. Geschichten, meditative Texte und Anleitungen zur Meditation. Einfach und verständlich erklärt von Shaolin Rainer, einem ehemaligen buddhistischen Mönch, der heute die Lehren Buddhas nach seinen persönlichen Vorstellungen vermittelt. Viel Spaß und eine kleine Erleuchtung beim Podcast.
Buddha-Blog-Podcast, Folge 153, Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen zum Buddha-Blog, deinem Podcast mit Werten und mit tiefergründigem Inhalt, dem Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit, Meditation und Gesundheit. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wie immer auch heute meine Bitte an dich, dass du auf deinem Podcast-Medium eine Bewertung für mich hinterlässt, damit mein Projekt an Bekanntheit gewinnt. Dazu brauche ich deine aktive Mitarbeit. Danke und viel Spaß bei der heutigen Folge. Das Überdenken. Sich Gedanken machen, das ist das eine. Aber etwas über und über und überdenken, das ist das andere. Überdenken, das kann zu viel Denken bedeuten. Wer dieselben Gedanken wieder und wieder hin und her überlegt, analysiert, der kann schnell den Überblick verlieren. Wer zu viel denkt, der kommt nicht ins Handeln. Und weil er nicht ins Handeln kommt, kommt er in Stress und in Ängste. Wir alle kennen diesen einen Kollegen oder die Kollegin, unentschlossen und immer grübelnd. Habe ich das richtig gemacht? Gehe ich zu der Veranstaltung? Kaufe ich das Kleidungsstück? Passen die Schuhe zu meinem Outfit? Viel Oberflächliches, viel Exzessives. Uns allen ist es schon passiert. Wir haben über ein Problem zu oft und zu lange nachgedacht. Wir alle wollen alles richtig machen. Wir wollen gut sein in dem, was wir tun. Wir grübeln und kommen am Ende doch zu keinem Ergebnis. Und wer zu viel grübelt, der kommt eben nicht in die Aktivität. Der bleibt in der Passivität, überlegt und grübelt eben weiter. Aber wie ist diese Grübelei überhaupt entstanden? Was ist der Sinn des Grübelns? Grübeln ist durch die Evolution entstanden. Wir haben uns schon immer überlegt, wie wir etwas erledigen, machen oder tun können. Aus unserer Evolution heraus sind wir eben wachsam, denken nach und überlegen, was zu tun ist. Unsere Vorfahren hatten ein schweres Leben. An wirklich jeder Ecke lauerten Gefahren. Aus dieser evolutionären Entwicklung heraus hat sich unser Ego entwickelt, welches den lieben langen Tag beschäftigt ist, die Probleme hin und her zu wälzen. Also sind die Hauptursachen für übermäßiges Denken Angst oder Stress. Der moderne Mensch hat dann noch Selbstzweifel und Angst vor der Zukunft dazu gepackt. Werden wir morgen noch unser Auskommen haben? Liebt sie mich? Werden wir krank? Kann ich Sicherheit für meine Familie garantieren? Fragen über Fragen, die der moderne Mensch in sein Repertoire aufgenommen hat. So sind wir immer weiter im Kreislauf des Überdenkens gefangen und kommen irgendwann nicht mehr heraus. Nach Buddha ist ein übermäßiges Denken eine mögliche Ursache, um am Geist zu erkranken. Depressionen, Burnout, mangelhafte Work-Life-Balance, you name it. Und wer alles ständig überdenkt, der verliert auch ganz schnell die Freude für jetzt und hier, für den gegenwärtigen Moment. Aber wer von uns lebt schon im gegenwärtigen Moment? Die meisten leben in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Die Gedanken schweifen ab. Sorgen, Ängste und Visionen, alles Mögliche geht durch den Gedankenpalast. Aber das Jetzt und das Hier, das kommt meist zu kurz. Buddha sagte aber, die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft existiert noch nicht. Was also tun? Die Gedanken an die Vergangenheit, die erzeugen Schmerz. Hätte, 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 vielleicht, 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 ich habe alles falsch gemacht oder hätte ich das und das anders gemacht. All diese Gedanken führen nach Buddha zu überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil. Wenn wir uns im Schmerz aus der Vergangenheit suhlen, dann entscheidet unser Körper sich dafür, genau dieselben Reaktionen freizusetzen, wie wenn dieser Schmerz genau jetzt passieren würde. Dieselben biochemischen Stoffe werden ausgeschüttet. Wir erleben den Schmerz wieder und wieder und wieder. Die Traurigkeit, die hier entsteht, führt zu nichts. Eine andere Möglichkeit ist, in die Zukunft zu denken und vor der Zukunft Angst zu haben, weil man ja nicht genau weiß, was in der Zukunft wirklich passieren wird. All dies erzeugt nutzlose Aufregung und unser Körper schüttet wieder biochemische Faktoren aus, die uns genau in denselben Zustand verbringen, wie wenn die Situation jetzt gerade passieren würde. Dies bringt Aufregung mit sich. Meistens sind wir dann auch noch unzufrieden, die Dinge nehmen ihren unnormalen Lauf. Es ist schlicht und einfach eine schlechte Gewohnheit, in der Zukunft zu leben, weil das Jetzt und das Hier, das gilt es zu erleben. Viele von uns kennen es. Wir sitzen im Auto und überlegen uns schon, was wir tun, wenn wir ankommen. Wir sitzen beim Abendessen und überlegen uns schon, was morgen alles zu erledigen ist. Wir sitzen im Urlaub und denken an zu Hause. Das nennt man eine Dualität des Denkens. Das gilt es grundsätzlich zu vermeiden. Klar kann man über die Zukunft nachdenken, Pläne machen. Wie mache ich dies, wie mache ich jenes? Aber hier ist die Grenze zum Überdenken wirklich ganz fließend. Und ganz schnell kann man abgleiten in eine krankhafte Form des Denkens, die im Gegensatz zu buddhistischen Werten steht. Wenn du also mit dem Auto fährst, dann konzentriere dich auf das Fahren. Wenn du deinen Abwasch machst, dann konzentriere dich auf deinen Abwasch. Konzentriere dich auf das, was du gerade jetzt tust und versuche wenigstens, das Abschweifen der Gedanken zu minimieren. Eine sehr gute Übung hierfür ist ein kleiner Spaziergang. Konzentriere dich dabei auf deine Atmung, auf den Boden unter dir, beobachte die Vögel und die Menschen um dich herum, auf den jetzigen Moment, auf das Jetzt und Hier kommt es an. Nicht, wer gestern hier gelaufen ist und auch nicht, wer morgen hier gehen wird. Nein, du, jetzt und hier, mit den Vögeln um dich herum, mit den Menschen, mit den Blättern unter deinen Füßen. Das ist der Moment, auf den du dich konzentrieren sollst. Alles leicht gesagt, aber schwierig gemacht, könnte man jetzt denken. Wie also komme ich mit dem Überdenken klar? Ich gebe dir eine einfache Technik an Hand, mit der du mit deinen Sorgen jetzt zurechtkommen kannst. Ich nenne sie die 5-Minuten-Übung. Wenn wieder Sorgen, Ängste und Nöte auf dich zuströmen, dann sagst du ihnen Halt, jetzt nicht, in 5 Minuten. Da mache ich mir Gedanken um euch, aber jetzt lasst mich in Ruhe. Deinen ganzen Willen konzentrierst du auf diese 5 Minuten. Wenn nötig, stellst du dir einen Timer. Gedanken, lasst mich in Ruhe. In 5 Minuten nehme ich mir Zeit, aber jetzt kann ich nicht, jetzt will ich nicht. Gedanken, lasst mich in Ruhe. Wenn du immer noch Probleme hast, die Gedanken zur Ruhe zu bringen, dann empfehle ich dir jetzt ein kleines Mantra. Die Mönche des Shaolin-Tempels sagen immer Omitofo. Übe dieses Mantra. Omitofo. 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 Auf Deutsch übersetzt heißt das in etwa Buddha der allumfassenden Liebe. Omitofo. Du musst nicht jetzt alle Antworten haben. Warte, bis die 5 Minuten vorbei sind. Dann kannst du dich der Situation stellen. Gib dir etwas Zeit. Achte auf dich, auf deinen Geist, auf deinen Körper, auf deine Seele. Lass dich nicht von Ängsten und Nöten treiben. Buddha sagte dazu einmal sinngemäß, die Gedanken formen das Bewusstsein. Das Bewusstsein formt die Worte. Die Worte formen die Taten. Die Taten formen den Charakter. Und der Charakter formt das Schicksal. In eigener Sache. Vor ein paar Monaten war das Shaolin Symposium in Italien, wo ich meine ganzen alten Freunde aus China wieder getroffen habe. Unter anderem den Abt Jiongshin, aber auch den Berliner Abt Yongchuan und andere Freunde aus dem Tempel in China, Auch Frau Fu war dabei vom Tempel London. Dort saßen dieselben Leute wie vor 20 Jahren. 20 Jahre hatte ich sie nicht gesehen. Ich hatte mich geschämt, dass die Sache mit dem Shaolin-Tempel Deutschland in Berlin seinerzeit nicht so wirklich gut gelaufen war. Trotz allem, den Tempel gibt es noch heute und aus einem Tempel sind in der Zwischenzeit um die 100 Ableger geworden. Der Abt Yongxin erklärte mir mehrfach, dass dies aus meiner Arbeit entstanden ist und dass ich mich keinesfalls für das Misserfolg von damals schämen müsste. Weil ob etwas Erfolg oder Nicht-Erfolg sei, das würde die Zeit zeigen. Unabhängig davon, am Tisch saßen dieselben Leute wie vor 20 Jahren, nur ein Gesicht war neu. Ein chinesischer Meister, gekleidet als Laienmönch, ich sprach ihn auf Chinesisch an, er antwortete mir in Deutsch. Er sei Yan Lu, aus Stuttgart. Ich sagte, oh, ich bin auch aus Stuttgart. Er sagt, er weiß. Wir kamen ins Gespräch. Er erklärte mir, wo seine Schule ist. Als ich wieder in Stuttgart war, bin ich gleich zu seiner Schule gefahren. Interessanterweise ist die auch keine 2 Kilometer von meiner Wohnung entfernt. Es gibt keine Zufälle, sagt man ja. Seit einigen Monaten habe ich mich nun mit dem Leiter des Shaolin-Zentrums Stuttgarts, Yan Lu, zusammengeschlossen. Wir wollen gemeinsam noch viel erreichen. Jeden Freitag bin ich dort beim Qigong-Training ab 20 Uhr, welches ich im Übrigen gelegentlich auch leite. Das Shaolin-Zentrum Stuttgart findet man im Fritz-Walter-Weg 15 in Stuttgart, genau gegenüber dem Tor 15 des Neckarstadions auf der Rückseite.
Aufbau von Widerstandsfähigkeit und mentaler Stärke, Teil 3. Etwas Neues ausprobieren. Eine Chance für Wachstum. In der heutigen Zeit ist es einfacher denn je, neue Dinge auszuprobieren. Dank des Internets und der sozialen Medien können wir uns mit Menschen aus aller Welt verbinden und Zugang zu einer Vielzahl von Möglichkeiten haben. Dieser Zugang zu neuen Erfahrungen ist eine großartige Gelegenheit, unser Leben zu bereichern und zu wachsen. Wenn wir uns neuen Dingen zuwenden, erweitern wir unseren Horizont und lernen Neues über uns selbst und die Welt um uns herum. Der Buddhismus lehrt uns, dass wir durch das Ausprobieren neuer Dinge unser Verständnis von uns selbst und der Welt erweitern können. Wenn wir uns unseren Ängsten und Vorurteilen stellen, können wir lernen, sie zu überwinden und ein erfüllteres Leben zu führen. Hier sind einige konkrete Beispiele, wie du etwas Neues ausprobieren kannst. Lerne eine neue Sprache. Das kann eine großartige Möglichkeit sein, eine neue Kultur kennenzulernen und neue Freunde zu finden. Probiere ein neues Hobby aus. Es könnte sich um etwas handeln, von dem du schon immer geträumt hast, wie zum Beispiel Tanzen, Malen oder Musizieren. Reise in ein neues Land. Das ist eine großartige Möglichkeit, neue Perspektiven zu gewinnen und deine Welt sich zu erweitern. Wenn du Lust hast, etwas Neues auszuprobieren, aber nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann hier ein paar Tipps. Mach eine Liste von Dingen, die du schon immer ausprobieren wolltest. Suche online oder in deiner Gemeinde nach Möglichkeiten, diese Dinge auszuprobieren. Beginne mit etwas, das dir leicht fällt und das du dir zutraust. Es gibt viele Vorteile, etwas Neues auszuprobieren. Es kann dir helfen, dein Selbstvertrauen zu stärken, neue Menschen kennenzulernen, deinen Horizont zu erweitern und neue Perspektiven zu gewinnen. Es kann dir neue Fähigkeiten und Kenntnisse vermitteln. Also worauf wartest du noch? Probiere heute etwas Neues aus. Dabei ist der Weg das Ziel. Es gibt keine direkten Zitate von Siddhartha Gautama, dem historischen Buddha, die sich speziell auf das Thema Neues beziehen. Die Lehren Buddhas konzentrieren sich hauptsächlich auf Aspekte wie Leiden, Nirvana, Mitgefühl und die 4 edlen Wahrheiten. Allerdings könnte man eine allgemeine buddhistische Perspektive auf Veränderung und Neues extrapolieren. Hier eine paraphrasierte Idee im buddhistischen Geist. Die Natur des Lebens ist Veränderung. In jedem Augenblick entsteht etwas Neues. Und die Weisheit liegt darin, die Vergänglichkeit aller Dinge zu verstehen und mit einem offenen Herzen und einem klaren Geist auf das Neue zuzugehen. Aufbau von Widerstandsfähigkeit und mentaler Stärke, Teil 4. Als soziale Wesen sind wir von Natur aus auf Gemeinschaft angewiesen. Wir brauchen andere, um zu gedeihen und ein erfülltes Leben zu führen. Beziehungen bieten uns Liebe, Unterstützung und Geborgenheit. Sie können uns auch helfen, Ängste zu überwinden und schwierige Zeiten zu bewältigen. Im Buddhismus wird die Bedeutung der Gemeinschaft betont. Buddha lehrte, dass wir alle miteinander verbunden sind, wie die Blätter eines Baums. Wir sind alle Teil eines größeren Ganzen. Diese Verbundenheit kann uns ein Gefühl von Frieden und Sicherheit geben. Es gibt viele Möglichkeiten, unsere Gemeinschaft zu stärken. Wir können Zeit mit unseren Lieben verbringen, neue Freundschaften schließen und uns in der Gemeinschaft engagieren. Wir können auch durch Achtsamkeitsübungen lernen, unsere Aufmerksamkeit auf die Gegenwart zu richten und die Schönheit der Welt um uns herum zu schätzen. Wenn wir uns verbunden fühlen, sind wir weniger anfällig für Stress und Angst. Wir fühlen uns geschützt und wissen, dass wir nicht allein sind. Das kann uns helfen, schwierige Zeiten zu überwinden und ein erfüllteres Leben zu führen. Hier sind einige konkrete Tipps, wie du deine Gemeinschaft stärken kannst. Verbringe Zeit mit deinen Lieben. Das können deine Familie, deine Freunde, aber auch deine Haustiere sein. Kontaktiere deine Freunde und Familie regelmäßig, auch wenn es nur ein kurzes Gespräch ist. Trete einer Gruppe oder einem Verein bei, in dem du dich wohlfühlst. Mache Freiwilligenarbeit oder spende für eine gute Sache. Übe Achtsamkeitsübungen, um deine Aufmerksamkeit auf die Gegenwart zu richten und die Schönheit der Welt um dich herum zu schätzen. Wenn du dich zurückgezogen fühlst, ist es wichtig, dass du dich aktiv bemühst, wieder in Kontakt mit anderen zu treten. Das kann schwierig sein, aber es lohnt sich. Die Gemeinschaft kann dir helfen, ein glücklicheres und erfüllteres Leben zu führen. Hier sind einige Tipps, wie du dich wieder in Kontakt mit anderen bringen kannst. Beginne mit kleinen Schritten. Rufe einen Freund an oder schreibe ihm eine E-Mail. Schaue dich um nach einer Gruppe oder einem Verein, der dich interessiert. Wenn du dich verbunden fühlst, bist du nicht allein. Du bist Teil einer Gemeinschaft, die dich unterstützt und liebt. Diese Verbundenheit mit anderen kann uns helfen, Ängste zu überwinden und schwierige Zeiten zu bewältigen. Wenn wir uns allein fühlen, kann das unsere Angst noch verschlimmern. Wir fühlen uns hilflos und überfordert. Wir können das Gefühl haben, dass wir die Situation nicht bewältigen können. Die Verbundenheit mit anderen kann uns das Gefühl geben, dass wir nicht allein sind. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die sich um uns kümmern und uns unterstützen. Das kann uns Mut machen und Kraft geben, schwierige Zeiten zu überwinden. Es gibt viele Möglichkeiten, sich in Zeiten der Angst mit anderen zu verbinden. Wir können Zeit mit ihnen verbringen, mit Freunden, mit Familie sprechen, eine Gruppe oder einen Verein beitreten oder uns in der Gemeinschaft engagieren. Auch Achtsamkeitsübungen können uns helfen, uns mit anderen verbunden zu fühlen. Achtsamkeitsübungen helfen uns, unsere Aufmerksamkeit auf die Gegenwart zu richten und die Schönheit der Welt um uns herum zu schätzen. Das kann uns ein Gefühl von Frieden und Sicherheit geben. Wenn du dich in einer Zeit der Angst befindest, ist es wichtig, dass du dich aktiv bemühst, mit anderen in Kontakt zu treten. Hier gilt ganz besonders: Der Weg ist das Ziel. In der Gemeinschaft liegt die Schlüsselkraft des Mitgefühls und des Wohlstands. Die Harmonie unter den Mitgliedern führt zu einem friedvollen Dasein. Ein Leben im Dienst an anderen trägt dazu bei, nicht nur das eigene Leiden zu mindern, sondern auch zur Schaffung einer unterstützenden und liebevollen Gemeinschaft beizutragen.
Die Feueratmung. Wir atmen den lieben langen Tag und nachts im Übrigen auch noch. Es ist nachgewiesen, dass die Menschen am ältesten werden, die ein großes Lungenvolumen haben. Wer auch im Alter kraftvoll atmen kann, der ist meist gesund und vital. Als dein Atemlehrer unterrichte ich dich immer wieder in verschiedenen Atemtechniken, die im Übrigen auch Meditationstechniken sind. Aber machen wir uns nichts vor, du selbst bist der Lehrer, der dich zu regelmäßigem Training führt. Sehr positiv ist es, wenn du wirklich jeden Tag Atmung trainierst, weil Atmung nun mal der zentrale Punkt deines Lebens ist. Die Atmung begleitet dich den ganzen Tag. Ich rate dir, mache dir deinen Atem zum bewussten Begleiter in deinem Leben. Ich rate dir, lasse deinen Atemkörper jeden Tag größer werden. Nimm bewusst und achtsam die Luft in dir auf. Achte auf dich und deinen Körper. Er braucht Sauerstoff. Deine Übung betrachte als einen Weg hin zur Erleuchtung, auf dem du natürlicherweise auch Atem brauchst, um diesen Weg zu gehen. Was aber fast noch wichtiger ist als der Weg selbst, ist die Freude dabei, diesen Weg zu gehen. Wenn du dich über deinen Atem freuen kannst, über die klaren Atemzüge, die dir Sauerstoff und Leben in deinen Körper bringen, wenn du dich darüber freuen kannst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Du kannst im Auto üben, in der Straßenbahn, in der Dusche oder auf dem Klo. Egal wo du übst, wichtig ist, dass du diszipliniert jeden Tag an deiner Atmung arbeitest. Und wenn du richtig atmest oder auch manchmal falsch, dann beobachte, was diese Atmung in deinem Körper auslöst. Was passiert? Lösen sich Blockaden oder bilden sich neue? Wie ist die Atemsituation? Wie verändert sich der Atemkörper? Wie ist die Technik, die dir gut tut? Und überhaupt, Heilung kommt aus der Atmung. Heute geht es um die Feueratmung. Sinn und Zweck ist ein starker Gasaustausch in der Lunge, die durch diese Übung im Übrigen auch negativ geladen wird, ähnlich etwa der salzigen Seeluft an einem Meerbad. Das bewirkt eine verstärkte Ausschüttung von Giftstoffen über die Lunge, mit anderen Worten einer Gesundung von innen. Mit anderen Worten, die Lunge wird gereinigt und ihre Kapazität steigt stetig an. Eine nette Nebenwirkung dieser Übung ist, dass die Nase und der Kopf klar wird. Einer Verschleimung wird entgegengewirkt. Wer diese Übung öfters macht, baut ein starkes, kräftiges Energiefeld auf, welches wiederum ein starkes Immunsystem nach sich zieht. Zu einer effektiven Feueratmung rate ich dir, eine bequeme Sitzposition einzunehmen. Der Rücken ist gerade, der Kopf liegt leicht nach vorne, das Kinn ist leicht angezogen. Wer mag, schließt jetzt die Augen. Wichtig zu wissen ist, dass bei der Feueratmung auf keinen Fall der Brustkorb atmet, sondern das Zwerchfell die Arbeit übernimmt. Das Zwerchfell ist der größte Muskel des Körpers und sorgt dafür, dass sich die Lungenflügel auf- und wieder abblähen. Bei dieser Atemtechnik atmen wir durch die Nase. Der Atem ist kurz, kräftig und sehr schnell. Jetzt beim Einatmen ziehst du den Bauch nach innen. Stell dir vor, deine Lunge wäre eine Luftpumpe, die du jetzt richtig zusammendrückst. Drücke mit aller Kraft die Luft aus dir heraus. Beim Einatmen zieht dein Bauch wieder die Luft an. Dann drückst du geistig diese Luft wieder aus dir heraus, wie in dieser besagten Luftpumpe. Schnell kommst du dabei ins Hyperventilieren. Versuche dabei nicht mehr bewusst zu atmen, sondern passiv diese Schritte durchzuführen. Schau, dass du dabei auf so viele Atemzüge kommst, wie dir irgendwie möglich ist. Sollte es dir schwindlig werden, hör sofort mit der Übung auf. Ansonsten mach weiter. Diese Übung heißt nicht umsonst Feueratmen. Wenn du eine Weile übst, wird dir aufgehen, warum diese Technik diesen Namen hat. Atme etwa 5 Minuten mit dieser Technik. Dann komm langsam, aber sicher zu deinem natürlichen Atem zurück. Jetzt betrachte deinen Körper und deinen Geist. Was hat sich verändert? Was ist mit dir passiert? Hat dir die Übung gut getan? Könntest du dir vorstellen, diese Technik auch länger zu üben? Ich rate dir, diese Technik in deine Atemarbeit mindestens 2-mal in der Woche einzubauen. So kannst du Leistungskraft und Ausdauer verbessern und natürlich auch deine ganze Konstitution verstärken. Buddha sagte einmal sinngemäß, mit dem Atem in der Gegenwart zu sein, ist der Schlüssel zur Transformation und zur Heilung.
Aufbau von Widerstandsfähigkeit und mentaler Stärke Teil 5. Die heilende Kraft der Natur. Die Natur hat eine tiefgreifende Wirkung auf unsere psychische und physische Gesundheit. Sie kann uns helfen, Stress abzubauen, unsere Stimmung zu verbessern und unsere Konzentration zu fördern. Im Buddhismus wird die Bedeutung der Natur betont. Buddha lehrte, dass die Natur ein Spiegel unserer eigenen inneren Seele ist. Wenn wir uns mit der Natur verbinden, können wir uns besser verstehen und unsere innere Ruhe finden. Hier sind einige Tipps, wie du die Natur als heilende Kraft nutzen kannst. Gehe hinein. Das kann ein Wald, ein Park oder einfach ein Garten sein. Wichtig ist, dass du dich in einer Umgebung befindest, in der du dich wohlfühlst und dich entspannen kannst. Nimm die Natur mit allen deinen Sinnen wahr. Achte auf die Geräusche, Gerüche, Farben und Formen der Natur. Versuche, deine Gedanken und Gefühle loszulassen. Konzentriere dich stattdessen auf die Gegenwart und auf das, was du gerade siehst, hörst, riechst, schmeckst oder fühlst. Gehe spazieren oder wandern. Sitze unter einem Baum oder auf einer Bank und genieße die Ruhe. Höre den Vögeln zu und beobachte die Blumen. Mache Yoga oder Meditation in der Natur. Die Natur ist eine Quelle der Kraft und Inspiration. Wenn du dich mit der Natur verbindest, kannst du dich selbst heilen und dein Leben bereichern. Der Weg ist das Ziel. Hoffentlich findest du den Wald auch inspirierend. Es gibt viele Zitate und Lehren von Buddha, die die Natur und ihre Weisheit reflektieren. Hier ist eine paraphrasierte Zusammenfassung im Einklang mit buddhistischen Prinzipien. Die Weisheit der Natur offenbart sich in der unendlichen Vielfalt des Lebens. Beobachte die Natur, um die Kontinuität des Wandels, die Schönheit der Harmonie und die Stille der Erkenntnis zu verstehen. In der Natur finden wir einen Spiegel für unser eigenes Dasein und die Weisheit, die in der Stille und Einfachheit liegt. Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du Buddhablog hörst. Auch heute möchte ich auf ein weiteres Buch von Shaolin Rainer hinweisen, welches vor kurzem bei Amazon erschienen ist. Der Titel lautet Zen-Weisheiten für achtsames Tun im täglichen Leben. Bitte hinterlasse als Dank für den Podcast eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts, damit auch andere Menschen dieses Projekt finden können. Das dauert nicht lang und kann einen großen Einfluss auf diejenigen haben, die das Angebot noch nicht kennen. Tausend Dank und eine schöne Woche. Omitofo.